und herzlich willkommen beim Podcast Herz und Knall.
Der Business-Podcast für Kreativgründerinnen und die, die es noch werden wollen.
Wir sind Nelly und
Linda,
die Köpfe, die Stimmen und das Herz hinter Herz und Knall.
In diesem Podcast widmen wir uns Themen rund um Gründung und Businessaufbau.
Wir teilen Anekdoten, Wissen und wertvolle Tipps zum Nachmachen, Mitmachen und vor allem selber machen. Hallo ihr lieben Knallis, wir hoffen, es geht euch fantastisch und so langsam kommt der Frühling bei euch an, um wieder mit so richtig viel Energie neue Ideen zu spinnen, neue Projekte anzugehen oder alte nach voranzutreiben. Wir treffen uns heute so im wahrsten Sinne des Wortes unter Freunden mit Wiebke Geltinger, die uns wunderbarerweise die Möglichkeit gibt, im März zusammenzukommen an ihrem fantastischen Unterfreundenort, an dem wir zusammen mit euch netzwerken wollen und einen wunderschönen Abend unter Kreativgründerinnen verbringen wollen. Also solltet ihr in Köln sein Ende März, dann schaut doch nochmal bei uns auf der Seite vorbei und meldet euch an für unser wunderschönen Abend mit Wiebke und vielen anderen kreativen Superkanonen bei Unterfreunden. Wiebke, wir handhaben das hier immer so, dass unsere Gästinnen sich erstmal selbst vorstellen, weil wer kennt dich besser als du selbst? Und wir wollen unbedingt wissen, was du für eine Geschichte hast und was es mit Unterfreunden auf sich hat. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Danke für die schöne Vorstellung. Genau, ich bin Wiebke, tatsächlich seit letztem Jahr sogar mit Doppelnamen Geltinger-Vidal. Ich habe nämlich geheiratet, aber doch nur am Rande. Ich bin Kommunikationsdesignerin und habe einige Jahre in der Werbeagentur gearbeitet und habe mich 2015 aber selbstständig gemacht und habe dann für einige PrivatkundInnen und aber auch für Agenturen als Freelancerin gearbeitet und genau, habe jetzt, um mal den Dreh zu bekommen, dann das unter Freunden eröffnet. Ganz, naja, der Laden kam zu mir relativ spontan und im Dezember 23 haben wir die Türen geöffnet.
Das hört sich ja super spannend an. Also war es gar nicht geplant quasi aus deiner, ich sag mal, Selbstständigkeit als Grafikerin herauszugehen, sondern das war eigentlich ein spontanes Unterfangen oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Nee, also langfristig geplant oder sag mal, der Wunsch bestand auf jeden Fall. Ich habe, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, also 2015 habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann in der Zwischenzeit auch noch zwei Kinder bekommen. Und wir wollten dann eigentlich die zweite Elternzeit 50-50 aufteilen. Dann kam die Pandemie, so ungefähr einen Monat, bevor ich schon wieder angefangen hatte, meine ganzen Kundinnen wieder zu informieren, dass ich wieder am Start bin. Und ja, dann hat das halt wenig Sinn gemacht, der Pandemie, weil mein Mann Festanstellung war. Und ja, dann ist mein feministisches Herz gebrochen, nachdem wir entschlossen haben, das dann halt zu tun, weil es einfach nicht so viel Sinn macht. Und ich habe dann aber gesagt, okay, ich brauche diesen kreativen Ausgleich. Und dann mache ich jetzt, was ich schon lange machen wollte und fange wieder an mit meinen Illustrationen und bringe die zu Papier und gründe mein Label FRLW und starte einen Online-Shop. Und ja, das habe ich dann auch gemacht und das wurde dann auch immer größer, genau, ich war dann auch auf Märkten, das Feedback war gut und irgendwie kam dann aber der Wunsch, da mehr in die Sichtbarkeit zu kommen, weil ich finde, Online-Geschäft ist einfach super schwierig, sich da durchzusetzen, gerade in dem Bereich. Es erfordert super viel Energie und auch immer nur online und gerade so nach der Pandemie wollte ich nicht mehr nur noch alleine in meinem Kämmerlein irgendwas machen und ich wollte auch gerne mein Homeoffice auslagern und genau, einfach beide Bereiche so ein bisschen mehr in die stationäre Sichtbarkeit wieder bringen. Und da kam der Wunsch dann einfach nach diesem Laden auf, der eigentlich gar nicht so groß werden sollte, sondern so ein bisschen Büro mit Showroom für FRLW. Da gab es dann auch einige Angebote, also ich habe auch immer gesagt, okay, das Ganze muss irgendwie perfekt sein. Also das darf jetzt nicht irgendwo erstmal 40 Minuten entfernt sein. Die Lage muss irgendwie gut sein. Es muss ein Schaufenster drin sein, sodass diese Sichtbarkeitsmöglichkeit da ist. Und ja, da lagen mir auch schon einige Verträge vor, wo dann immer wieder eine Klausel drin war, die vorher so nicht besprochen war. Oder es war dann doch teurer als gedacht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lassen wir das erstmal.
Ja, genau. Also das hört sich ja wild an, ne? Also dass du, dass tatsächlich schon Sachen, Verträge auf dem Tisch lagen und dass es dann doch nicht das Richtige war. Aber wahrscheinlich sollte es so sein, ne? Dein Herz hat irgendwie gesagt, nee, es ist noch nicht der richtige Laden. Es ist noch nicht die richtige Zeit. Ich kann das sehr, sehr nachempfinden. Ich habe ja 1,5 Jahre lang auch nach einem Studio gesucht, also auch nach einem Büro beziehungsweise Atelier, so eine Mischgeschichte. Und ich habe nichts gefunden und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber man kam dann auch manchmal an so Punkte, wo man dachte so, ach komm, ich nehme das jetzt einfach, obwohl es nicht so richtig war. Und im Nachhinein bin ich so froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil es wäre einfach viel zu viel Kompromiss gewesen.
Ja, total. Also hatte ich auch super oft, dass fast schon der Kopf gesagt hat, so, ach, jetzt mach das doch, zieh's doch einfach durch. Es ist bestimmt nur, weil du dich nicht traust. Und der Bauch war aber so ganz klar, nee, das stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist da nicht perfekt. Und ja, ich finde, wenn man das schon macht, dann muss es auch sich einfach gut anfühlen. Ja, und dann war, also ich glaube, Anfang 2023 habe ich mir sogar noch einen Laden angeguckt und danach habe ich beschlossen, ach komm, ist jetzt egal, ist ja auch so eigentlich erstmal ganz gut. Dann versuch das jetzt irgendwie nochmal anders zu pushen und dann kam das unter Freunden zu mir. Tatsächlich wusste ich, dass der Laden irgendwann leer wird. Ich hatte da schon mal Kontakt mit der Christiane, die den vorher betrieben hat. Und dass das dann aber so schnell geht, das war überhaupt nicht der Plan und auch 2023 auf keiner Bucketlist mehr geschrieben. Ja, und dann hat sie mich halt angeschrieben und gesagt, ja, hör mal, ich höre jetzt auf Ende des Jahres. Ich so, okay, wow, ich war gerade im Urlaub und ja, musste erstmal dreimal durchatmen. Dann haben wir das direkt einmal besprochen und ich habe ihr geschrieben, okay, ich bin in 3 Wochen zurück, bis dahin save mir diesen Laden, ich komme sofort vorbei und durchdenke das bis dahin und kann dir dann einfach schon, ja, lass uns dann sprechen und dann sage ich dir ja oder nein. Genau, so war das. Und dann habe ich eigentlich gedacht, okay, ich will das nicht alleine machen, weil das war ja so der Clou daran, halt aus diesem Arbeiten alleine irgendwie rauszukommen, sich mit anderen zu verbinden. Und ich wusste auch, dass der Laden viel größer ist, als ich das eigentlich eingeplant hatte. Ja, dann habe ich mir halt so dieses Konzept überlegt, so wie es jetzt ist, im Prinzip, dass sich auch andere kleine Labels damit einmieten können. Dieses Einmietsystem, was wir jetzt haben, das war damals natürlich noch nicht so ausgefeilt und durchdacht. Aber ja, das ist dann so gewachsen und eigentlich wollte ich auch den Vertrag nicht so gerne alleine unterschreiben, einfach um da auch so die Ungewissheiten vielleicht auf mehrere Beine zu verteilen. Aber im Endeffekt hat sich das dann so ergeben, dass ich das einfach gemacht habe. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich nicht alleine. Da sind auch noch ganz andere viele tolle Frauen, Menschen irgendwie mit beteiligt, die das überhaupt möglich gemacht haben, diesen Laden so schnell aufzubauen. Ich habe nämlich dann am 16. November die Schlüssel bekommen und am 2. Dezember haben wir eröffnet und es musste einmal alles raus und alles renoviert werden. Und man hatte natürlich dann auch die Vorstellung, dass der Laden schön wird. Und ja, wir haben es geschafft auf jeden Fall. Und das war auf jeden Fall kein Alleingang, sondern eine große Teamleistung.
Kannst du noch mal erklären, Wiebke, wie genau wir uns jetzt deinen Laden vorstellen müssen? Vielleicht kannst du uns ein bisschen durchführen. Also wie liegt der? Was? Also gibt es eine Schaufensterfront? Ich gehe davon aus, ich habe auch schon eine gesehen, aber vielleicht kannst du es trotzdem noch mal ein bisschen erklären. Was gibt es für Räume? Und dann hast du ja gesagt, da gibt es einen großen Raum, in dem Ware präsentiert wird, so habe ich das verstanden. Und da können sich andere Label einmieten. Vielleicht kannst du genau noch mal erklären, wie sieht es bei dir so aus und wie müssen wir uns dieses System und dieses Ladenkonzept oder dieses Ladengeschäft vorstellen?
Ja, gerne. Also das Geschäft liegt ungefähr 2 Gehminuten von meinem Zuhause entfernt in Köln-Ehrenfeld. Das ist also ein sehr schönes, lebendiges Viertel in Köln und ja, das liegt auf der Landmannstraße. Es ist so eine Schädelseinkaufsstraße, würde ich sagen. Schon noch so eine Mischung aus so diesem ursprünglichen Ehrenfeld, also irgendwie die Metzgerei und der Bäcker und der Blumenladen, aber auch ja solche Geschäfte wie Genusswertes, zum Beispiel so ein Feinkostladen, der auch Tastings anbietet und ja, alles Mögliche. Also Kinderläden, ja, es wird auf jeden Fall immer lebendiger. Man merkt, das Viertel ist natürlich auch so ein bisschen im Wandel. Und genau, da liegt der Laden relativ zentral und hat eine wunderschöne Fassade mit einem wunderschönen großen Schaufenster, genauso wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und genau, vorne, also man kommt rein und vorne ist ein größerer Raum, wo die Ware präsentiert wird. Ich wollte da gern so ein Packboard-System haben, dass es so an den Wänden halt dran ist und dass es halt modular ist, weil genau sich verschiedene kleine Labels einmieten können. Manche davon bleiben einen Monat einfach, um das mal zu testen, um auch einfach mal die Produkte in einem Laden zu sehen, was ja super aufregend ist. Also ich fand das auch total aufregend. Und manche sind auch schon ein bisschen gesettelter, die machen direkt 3 Monate. Man kann aber auch jederzeit verlängern. Also im Prinzip kann man auch sagen, ich miete mich erstmal einen Monat ein. Zur Mitte des Monats schicke ich so eine Übersicht, was verkauft wurde. Und dann kann man sich auch entscheiden, ob man noch einen Monat dranhängen will oder nicht. Das Ganze ist schon relativ gut kuratiert, würde ich sagen. Also genau, wenn manches halt nicht läuft, dann läuft es vielleicht auch einfach nicht. Da muss man dann auch so ehrlich sein und da einfach drüber sprechen. Und vielleicht ist es auch der falsche Monat oder dann kommt man halt später nochmal. Und auch einfach, dass die Sachen gut zusammenpassen. Also wenn ich da jetzt 10 Schmucklabels habe, dann bringt das keinem davon was. Deswegen versuche ich da immer eine gute Mischung auszusuchen, so dass auch alle Labels genug Platz haben und zur Geltung kommen. Genau, manche schicken auch irgendwie Werbematerial mit oder halt irgendwie auch ein Foto von sich, was man dann dazu stellt. Und ja, genau, das ist so das System. Und ich freue mich sehr darüber, dass sich das echt jetzt schon in den 3 Monaten gut rumgesprochen hat. Und ich glaube, alle ganz zufrieden sind damit und es viele Anfragen gibt. Das ist wirklich sehr schön. Und ich finde es besonders schön, dass auch viele aus Köln dabei sind oder auch aus der Umgebung und einfach auch vorbeikommen, sich den Laden angucken wollen, die Waren selbst vorbeibringen, man einfach dadurch so in den Austausch kommt, sich mal kennenlernt, obwohl man natürlich denkt, man kennt sich schon ewig über Instagram. Aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man sich so im Real Life trifft. Und dadurch, dass der Laden 3 Räume hat, habe ich da auch jetzt die Möglichkeit, meinen Homeoffice dorthin auszulagern, was auch nochmal eine ganz neue Erfahrung ist tatsächlich. Also ich war früher dann auch schon mal öfters arbeiten in Cafés oder in Coworking Spaces, aber da kann man sich natürlich dann nicht so einrichten, wie man das da jetzt kann. Und das ist wirklich ganz schön. Es wird auch immer gemütlicher. Und bis zum Event dann am 22.03. wird das wundervoll. Dann gibt's noch einen Workshop-Raum. Also das ist quasi eigentlich die Küche. Und da ist auch eine kleine Küchenzeile drinne und aber auch 2 große Tische, wo halt Workshops dran stattfinden, in einer kleineren Runde. Also wir haben jetzt nächste Woche das erste Mal eine Gruppe mit 10, 11 Leuten. Das würde ich sagen, ist auch so das absolute Maximum, einfach damit es auch gemütlich bleibt. Es soll einfach nicht einfach nur zum Geldverdienen sein, sondern ja, alle sollen da irgendwie auch Spaß dran haben. Das finde ich irgendwie super wichtig. Und genau, da gibt es ganz viele verschiedene Workshops. Da kann man sich quasi auch einmieten. Also ich gebe Workshops und auch noch ganz viele andere tolle Menschen. Und genau, da gibt es eine Buchungsseite. Das befülle ich alles. Also man muss mir im Prinzip ein Foto, einen kleinen Text schicken und auch die Preisgestaltung liegt bei den Workshop-Geberinnen.
Ich finde das so spannend, einen Ort zu schaffen, an dem tatsächlich erstens Handel wieder anders gedacht wird und zweitens, wo man gleichzeitig auch noch, ich sag mal, einen Ort für eine Community schafft, also einen Ort, wo Menschen zusammenkommen. Ich glaube, dass das wahrscheinlich Konzepte sind, die ja nicht neu sind. Also die gibt es als Idee schon lange, die aber so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, hat man das Gefühl, weil sie erstmal als nicht besonders wirtschaftlich daherkommen. und deswegen so von dem Hyperkapitalismus etwas verdrängt worden sind, weil man eben sich günstiger online treffen kann, weil sowieso für, ich sag mal, Handelsmargen ganz andere Dinge berechnet werden, als die, die möglich sind, wenn man zum Beispiel als Kreativgründerin Produkte hat, die selbst hergestellt sind, die von Hand hergestellt sind. Da fällt man ja ganz schnell aus dem Konzept Handel oder über Händlerinnen vertreiben, fällt man raus, weil man gar nicht die Möglichkeit hat, diese Margen sozusagen möglich zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass es sowas wie eine kleine Rückbesinnung gibt dahin, weil die Werte, die das Ganze dann mit sich bringt, eben verloren gehen auf dem Weg des riesengigantischen Online-Handels, wo man irgendwie zwar alles bekommt, aber häufig mit weniger Seele, sage ich mal. Und insofern finde ich das Konzept super spannend. Ich weiß, es gab früher auch häufiger mal schon so Orte, an denen man dann irgendwie Regalflächen mieten konnte oder ähnliches. Es gibt einen wundervollen Ort in München, heißt den Heiße Liebe Store, wo auch nochmal ein ganz besonderes Konzept gefahren wird, was diese Vermietung betrifft der Flächen. Wie konzipierst du das? Also ist es so, dass die Menschen, die bei dir ihre Ware anbieten, einen Fixpreis bezahlen oder ist das umsatzabhängig? Es ist ja fantastisch, wenn man so einen Ort schafft, aber am Ende muss sich das für dich ja zumindest so rechnen, dass du nicht drauf bezahlst. Und wir sind ja nicht nur kreativ hier unterwegs, sondern auch businesstechnisch. Deswegen würde mich mal interessieren, wie du da ja rangegangen bist an die Kalkulation dieses Geschäftsmodells.
Ja, total. Also für mich war es auch wichtig, dass sich das trägt erstmal. Also das muss sich halt entwickeln. Das ist immer noch ein Prozess. Das wird sich vielleicht auch nochmal verändern. Aber jetzt gerade ist es so, dass die Labels eine fixe Miete zahlen von bis. Das richtet sich natürlich danach, was man für einen Warenwert hat, wie viel Platz die Ware wegnimmt und so weiter. Es gibt jetzt keine Fächer oder sowas, weil ich das nicht so schön finde, sondern es ist einfach auf den Laden schön verteilt. Also deswegen auch diese Packboard-Geschichte, dass man da ein bisschen modular unterwegs ist, je nachdem, welche Label kommen, dass man das einfach schön im Laden kuratieren kann. Genau, also das war mir schon natürlich auch wichtig, da einen kreativen Anspruch zu haben, dass der Laden einfach schön ist, man kommt rein, man fühlt sich wohl und man hat vielleicht auch verschiedene Stationen, wo die verschiedenen Sachen gesehen werden können. Genau, also das ist so das Ding. Und es gibt keine, also das, was die Labels dann verkaufen, geht 1:1 an die. Also die zahlen eine fixe Miete, haben aber den Gewinn abzüglich einer Mini-Gebühr, weil ich gesagt habe, ich möchte auch alle Zahlungsarten anbieten, also sprich Kartenzahlung, PayPal und so weiter. Und genau, das ist im Prinzip schon das ganze System dahinter. So ist es für mich halt am einfachsten kalkulierbar, so dass ich das einfach selber trägt, beziehungsweise natürlich stecke ich da auch viel Arbeit rein und dass sich das natürlich auch einfach ein bisschen rentiert. Das hat auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, aber das ist ja auch ganz normal nach 3 Monaten. Ja, ganz viele kommen, die das hören und sagen, ja, boah, aber hier, wenn du mit Händlermarge und so weiter fährst, du dich doch viel besser. Mag sein, dass das irgendwann vielleicht so ist. Es ist für mich aber erstmal ein schlechteres Gefühl mit mehr Risiko, wo ich einfach dann weniger Spaß an der Sache habe und dann denke ich, ich muss verkaufen, verkaufen, verkaufen und darum soll es erstmal irgendwie nicht gehen. Also natürlich sollen die Labels da verkaufen, aber ja, so bringt, glaube ich, für alle eine Transparenz, für mich mehr Sicherheit. Alles andere kann sich entwickeln.
Ja, das ist ja der Punkt, den ich so anfänglich da auch nochmal angesprochen hatte. Es ist ja tatsächlich so, dass sich viele Kreativunternehmen, Gründerinnen, HandwerkerInnen eine Händlermarge schlicht und ergreifend nicht leisten könnten. Also die gar keinen Preis ansetzen können, der sozusagen noch funktioniert, um das Produkt dann später im Handel zu verkaufen. Deswegen ist dieses Konzept natürlich indirekt absolute Kreativgründerinnenförderung, ja. Und sicherlich ist es eben nicht nach oben hin skalierbar, weil du hast oder bis oben hin, also limitless skalierbar, weil du natürlich eine gewisse Fläche verfügbar hast und die ist irgendwann voll. Aber es ist eigentlich gut kalkulierbar, ne? Weil man ja sagen kann, so, okay, so viel Platz habe ich, darüber kann ich so und so viel Einkommen generieren und dann weiß ich, damit ist das und das abgedeckt. Dann habe ich mein fixes Einkommen, ne? Also das ist ja eigentlich ein Konzept, was ganz spannend ist und was weggeht von dem Maximierung, Maximierung, Maximierung und mehr zu dem, alle haben etwas davon und alle haben ihren Share daraus, alle können dadurch das, was sie tun, tun. So. Und deswegen ist es eigentlich ein total solidarisches Prinzip und ein wunderschönes Prinzip, was, glaube ich, total sich anbietet, um es nachzuahmen. Deswegen hake ich da auch noch mal kurz ein bisschen nach, weil ich mir vorstellen kann, dass es viele Orte gibt in Deutschland, wo genau solche Konzepte super gut funktionieren würden und Menschen, die kreative Labels haben, einen Raum geben, um entweder tatsächlich auch ihre Produkte zu verkaufen oder zumindest Sichtbarkeit zu erlangen für ihre Produkte. Denn das ist ja häufig das Schwierige. Wie werde ich mit meinem Kreativprodukt sichtbar? Wir wissen alle, es gibt einen Etsy-Shop und hier und dann hast du nicht gesehen, aber nur die Sachen in den Etsy-Shop zu stellen, heißt ja noch lange nicht, dass man gesehen wird mit seinen Produkten. Und vielleicht ist dann irgendwann auch der Punkt gekommen, wo man nicht auf den 12.000. Markt möchte, weil man nicht andauernd unterwegs sein will. Und deswegen sind solche Orte super spannend, vor allem in Zeiten, wo wir erleben, dass unsere Innenstädte ausbluten, Leerstand haben ohne Ende, da sind das natürlich, ich sag mal, Konzepte, die auch total, ich sag mal, sinnvolle Vorschläge waren für KommunalpolitikerInnen. Ja, das hört sich jetzt verrückt an und vielleicht sogar solche Dinge zu bewegen, wie Fördertöpfe aufzumachen für genau solche Konzepte, dass Mieten subventioniert werden für solche Konzepte, weil man schlicht und ergreifend das individuelle Handwerk, die Kreativbranche damit fördert und eigentlich rundum Gutes tut, sage ich mal. Ja. Das heißt, und das wäre jetzt meine Frage, du sagst, du vermietest sozusagen zu einem Fixpreis, bietest dann aber ab, das heißt, wenn man in deinen Laden kommt, kauft man natürlich alle Produkte, auch wenn die von unterschiedlichen HerstellerInnen sind, bei dir und macht nicht, dann musst du die Rechnung aufmachen und die Rechnung aufmachen und die, sondern man kauft alles bei dir. Und wie geht's dann weiter? Wir sind jetzt ein bisschen hier in der buchhalterischen Hintergrundgeschichte, aber vielleicht kann das Anregung sein für unsere Hörerinnen, solche Konzepte selbst an ihren Standorten umzusetzen oder andere zu animieren, es zu tun, damit sie ihre Produkte in solchen Konzepten verkaufen können.
Ja, auf jeden Fall. Also es war auch ja ein langes Durchdenken, um dahin zu kommen. Am Ende ist es jetzt so, dass alle Labels, die sich einmieten, die schicken mir vorab einen Lieferschein mit den Produkten, die sie bringen und mit Preisen. Ich habe ein Kassensystem, das läuft über Eizettel und da pflege ich alle Produkte ein. Und so kann das im Prinzip alles über diese eine Kasse gekauft werden. Und dann hat man es auch direkt digital abgelegt und ja, kann dann wirklich jeden Tag konkret sehen, wer hat was gekauft. Man kann da sortieren nach Produkten, nach Kategorien, nach Labels. Und so habe ich dann halt wirklich die Möglichkeit, da auch zum 15. jeden Monat da einmal so ein PDF rauszuziehen, das den Labels zu schicken und zu sagen, hier, das wurde verkauft. Man kann darüber direkt sehen, okay, wie viel wurde mit Karte verkauft oder PayPal, was sind da für Gebühren angefallen. Das muss ich dann natürlich händisch abziehen. Also genau, da habe ich einfach dann Excel-Tabellen ganz unkreativ aufgesetzt, wo ich das einmal durchrechne, beziehungsweise wo man dann so Formeln hinterlegen, die das natürlich dann eigenständig machen. Und ja, so habe ich im Prinzip und auch die Labels eine ganz gute Übersicht, da wirklich ganz transparent, was wann wie verkauft wurde und was am Ende hängen bleibt.
Sprich, du stellst dir dann eine Rechnung, die stellen dir dann eine Rechnung über die verkauften Teile.
Beziehungsweise ich mache das direkt über eine Gutschrift.
Ah ja, oder
also,
so.
Genau. Ja. Mhm. Ja, genau. Und also da bin ich auch einfach super digital unterwegs. Also ich habe auch für mein Grafikdesign-Business schon immer so Buchungstools benutzt, also einfach so Plattformen wie Papierkram, Zefdesk und so weiter. Man kennt es, gibt es ja jede Menge. Und ja, da klar, also das ist natürlich auch die Arbeit im Hintergrund, dann die buchhalterische, dass man da dann immer alle Labels natürlich auch eintragen muss. Man muss die Kontodaten pflegen, aber dann lässt sich darüber natürlich auch mal eben schnell eine Gutschrift schicken. Ja, also für meine Selbstständigkeit als Designerin bin ich da schon sehr gut aufgestellt. Der Einzelhandel ist da nochmal spezieller. Da bin ich auf jeden Fall noch in der Lernphase und würde aus meiner Sicht aber jedem empfehlen, sich da steuerberaterisch beraten zu lassen. Ja, das habe ich auch schon immer getan. Also ich hatte schon immer einen Steuerberater bzw. eine Steuerberaterin an meiner Seite, weil das war mir irgendwie wichtig. Das sind so Themen, die kann ich einfach nicht, die habe ich nicht gelernt. Und da kann ich nachts besser schlafen, wenn das jemand macht, der da Profi ist.
Ja, und die können schnell teuer werden, wenn man da Dinge außer Acht lässt. Deswegen ist das ein Bereich, von dem auch Linda und ich, glaube ich, ne, beide sagen so, ey, wenn es einen Bereich gibt, wo man sich als allererstes Unterstützung holt, dann ist es eben bei der Steuer. Das macht einfach sehr viel Sinn, weil man gewinnen kann, weil man einfach so viele Gesetze nicht kennen kann, wie wir sie in Deutschland haben. Und weil man, wenn man nicht oder schlecht beraten ist, auch sehr viel verlieren kann oder einfach einen falschen Blick hat auf das, was ist sozusagen. Das heißt, es gibt noch ein kleines Restrisiko, was mir in den Sinn kam, aber wir glauben einfach daran, dass es hoffentlich nicht so viele gibt, die bei euch auch mal kostenlos Ware mitnehmen, im Sinne von vielleicht was einstecken. Das ist sozusagen die kleine Lücke, die es noch gibt in diesem Konstrukt, wie du es bei Unterfreunden fährst. Ne? Also wer trägt da das Risiko, wenn das passiert?
Ich tatsächlich. Also das steht auch im Agreement mit. Es gibt halt so ein Agreement, wo einfach nochmal alles drin steht, was die Labels und ich auch unterschreibe, damit da beide Seiten abgesichert sind. Ich habe allerdings auch Versicherung abgeschlossen. Also natürlich auch so das sind natürlich auch wieder so Themen, Versicherungen. Wenn man so ein Schaufenster hat und so, dann braucht man natürlich auch verschiedene Unwetterschäden, Versicherungen. So, das muss ich dem Vermieter natürlich irgendwie alles schicken, dass ich dann sowas abgeschlossen habe. Das ist jetzt nicht ganz günstig, finde ich, ist aber auch eine Sache, wo ich das Risiko einfach nicht eingehen möchte. Also klar, wenn sowas geklaut wird, da muss man immer so ein bisschen belegen, wann wurde das geklaut, wo stand das und so weiter. Ich habe zum Beispiel auch einen Kleiderständer, der draußen steht. Da muss man natürlich besonders gut drauf Acht geben. Aber toi, 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 bisher wurde noch nichts geklaut. Und es ist natürlich auch relativ dankbar, dass es hier so eine schöne Fedels-Einkaufsstraße ist. So, ja, da ist viel Laufkundschaft. Aber ich sag mal, die Menschen, die hier wohnen, sind doch sehr sozial, sehr nett. Ist eine richtig coole Community, finde ich. Gerade so diese Landmannstraße. Es gibt da auch einen Verein, wie in Neu-Ehrenfeld, wo sich super viele ehrenamtlich engagieren und man guckt so aufeinander. Ne? Also es gibt ganz viele Läden und es gibt auch irgendwie eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich gegenseitig informiert, wenn vielleicht irgendwie Gruppen unterwegs sind, die auffällig sind oder wenn bei jemandem was geklaut wurde. Dann wird das da direkt reingeschrieben und dann hat man an dem Tag dann nochmal besonders ein Auge drauf. Aber das sind natürlich Risiken, die kann man nicht kalkulieren. Das kann passieren und das muss man irgendwie mit einplanen. Aber ja, ich glaube ganz fest in das Gute im Menschen.
Jetzt ist es ja so, es ist ein Ladengeschäft. Das heißt, da muss quasi ja auch innerhalb der Ladenöffnungszeiten, das ist vielleicht auch noch ein Thema, was wir ein bisschen besprechen könnten, ne? Weil dieses, ich sag mal, das, was das Online-Geschäft ja manchmal so als Krux mit sich bringt oder online sein generell, dieses always on, ne? Also in dem Falle ist es ja dann, man hat eine Ladenöffnungszeit und da ist man auch on in dem Sinne, ne? Also da muss dann jemand stehen an der Kasse, auf den Laden aufpassen etc. pp. Das wäre vielleicht nochmal eine wichtige Sache. Also was ist mit Ladenöffnungszeiten? Bist du dann etwas gebunden oder kannst du das frei entscheiden? Und als zweites, stehst du die ganze Zeit dann in dem Laden oder hast du dir dort auch Unterstützung gesucht?
Genau, also für mich war klar, dass ich nicht von 9 bis 18 Uhr jeden Tag diesen Laden aufhaben kann, weil natürlich ist mein Brotjob immer noch der Job als Kommunikationsdesignerin, wodurch ich das ermöglichen kann, überhaupt diesen Laden auch zu haben. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, Ladenöffnungszeiten immer erst ab 13 Uhr, 13 bis 18 Uhr und der Montag ist aber zu, weil ich auch mit den anderen Geschäften halt auf der Saar-Einkaufsstraße geredet habe und montags ist immer so, ja, da kommt man mal so in die Woche rein Tag und ja, das sind halt so unsere Öffnungszeiten, beziehungsweise samstags sind die ein bisschen anders. Auch das wurde einfach jetzt erstmal festgelegt, um das zu testen, wie das so läuft. Genau, und ich arbeite ja aber auch vormittags dann im Laden, im Hinterraum halt, und habe da mein Büro und habe dann auch, wenn ich es konnte, zum Beispiel auch schon mal eine Stunde früher aufgemacht, ohne das groß anzukündigen, einfach so zu gucken, okay, wie viele Leute kommen, vielleicht auch schon so mittagspausenmäßig, um dann einfach so die Erfahrungswerte zu sammeln, ob man die Öffnungszeiten da nochmal anpasst. Und genau, aber erstmal habe ich gedacht, und das kriege ich auch so als Feedback, wenn man einfach fixe Öffnungszeiten hat und die kommuniziert, dann wissen die Leute Bescheid und das können die auch total verstehen. Und die Leute, die vorbeikommen wollen, die kommen trotzdem. Und ich sag mal so im Nachmittagsgeschäft, also so 15 bis 18 Uhr, ist trotzdem halt die Laufkundschaft da, die natürlich dann irgendwie von der Arbeit kommt. Hier sind super viele Familien mit Kindern, die dann irgendwie ein Elternteil mit den Kindern da nach der Schule oder Kita oder so vorbeikommt. Und ich habe jetzt erstmal die Erfahrung gemacht, dass das ganz gut läuft. Ich muss dazu sagen, es ist schon auch viel, also wenn, ich habe immer gedacht, okay, wenn nicht so viel los ist, dann kann ich auch währenddessen quasi vorne mit meinem Laptop stehen und da ein bisschen arbeiten. Das würde ich sagen, kann man nicht einplanen. Also das ist schwierig, da kann man vielleicht mal so ein bisschen Pixel schieben, wo man nicht super konzentriert sein muss. Aber ich arbeite auch wirklich dann ganz oft wirklich in so einem Tunnel, wo ich nichts mehr mitkriege und das funktioniert irgendwie natürlich nicht. An manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger, man darf es aber nicht einplanen. Und von daher, ja, ist es auf jeden Fall der Plan, dass ich nicht mehr jeden Tag im Laden stehe. Mache ich auch jetzt schon nicht, aber das ist dann nur so stundenweise Aushilfe. Und ja, das wird sich aber auf jeden Fall langfristig ändern. Also da wollte ich auch einfach erstmal gucken, okay, wie kann ich das kalkulieren? Wie viel Geld bleibt irgendwie hängen? Was kann ich da überhaupt anbieten für Aushilfen? Und ja, genau, das wird sich auf jeden Fall ändern. Also ich glaube, man muss das schon einplanen, dass man nicht alleine steht.
Wiebke, wir haben ja jetzt gehört, wie so das Daily Business quasi in deinem Ladengeschäft aussieht, was man dort sehen kann, was man dort machen kann, wo man teilnehmen kann, wie das alles funktioniert. Ich glaube, da waren schon super viele spannende Sachen für unsere HörerInnen dabei. Wie wäre es denn jetzt, wenn hier KreativunternehmerInnen zuhören, die sich denken, wow, das ist genau das Richtige für meine Produkte. Ich möchte auch zu Unterfreunden. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen was dazu sagen, welche Produkte super gelaufen sind, was vielleicht auch für Anforderungen du jetzt so nach 3 Monaten stellen kannst an verschiedene Produkte? Gibt es Sachen, wo du dir denkst, oh, die hätte ich unbedingt gerne mal hier vor Ort? Kannst du da noch so ein bisschen Hilfestellung geben?
Ja, gerne. Also erstmal gestern habe ich tatsächlich es endlich geschafft, so die groben Bedingungen, die es gibt, quasi oder Bedingungen, aber welche Vorteile man auch als Label hat oder was so unser System ist, auf die Webseite zu stellen. Also unter freundenköln.de findet man schon mal so die ersten Infos, die man braucht, wenn man sich einmieten möchte. Und dann schreibt man mir einfach eine E-Mail, weil ich halt wirklich immer gucke, dass nicht 5 die gleichen Sachen angeboten wird, sondern dass es einfach für jedes Label auch ja eine gute Sichtbarkeit gibt und davon nicht so viel da ist. Und dann kann man sich einfach melden und ich, wenn es vielleicht im nächsten Monat nicht passt, dann vielleicht irgendwann. Ich habe jetzt tatsächlich schon eine Liste bis Oktober, was natürlich mega cool ist, aber wo es natürlich immer noch Platz gibt. Ne? Also einfach, weil ich versuche, da eine gute Range abzubilden. Und was ja Labels, die ich so oder Sachen, die ich unbedingt mal hätte, kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich finde das super spannend, was es alles gibt. Ganz viele kleine Labels, also man kennt ja auch nicht alle, ne? Man hat ja auch so seine Bubble und das finde ich mega spannend, da einfach auch mal rauszukommen und ja, diese ganzen tollen Kreativen kennenzulernen. Und ja, manches habe ich jetzt schon so die Erfahrung gemacht, läuft vielleicht einfach nicht so gut, weil, ja, ich sag mal so, hier schon viele Leute mit einem sehr hohen Designanspruch auch wohnen und man dann das schon so ein bisschen abbilden kann, okay. Aber nichtsdestotrotz, also ich sag jetzt auch niemandem, ich glaube, das läuft überhaupt nicht. Wenn das jemand testen möchte und das passt gerade in dem Monat vielleicht noch rein, dann super gerne. Also ich bin da ja auch immer nur in meiner Bubble unterwegs. Von daher, ja, und dann gibt's auch manchmal Labels, die verkaufen so gut wie gar nichts. Also die kriegen vielleicht gerade mal ihre Miete wieder raus. Nichtsdestotrotz sind die dann vielleicht nicht mehr da. Und dann sage ich auch immer, lass ruhig mal ein paar Flyer hier, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass nochmal Leute kommen und fragen. Man kennt das ja von sich selbst, man schleicht so um irgendwas rum und dann denkt man, ach ja, kaufe ich mir nächsten Monat und dann ist es nächsten Monat nicht mehr da. Und das hatten wir wirklich mit einigen Labels, die auch im Dezember das einmal getestet haben. Und ja, wo jetzt die Leute kommen und sagen, ach, ihr hattet doch da immer sowas im Schaufenster. Also zum Beispiel die Keramikboobs von der Sabine Dietrich-Kalt, halt so Hängetittchen und so Kerzenständer, wo man die Brustwarze rausnehmen kann. Das war wirklich, alle Leute fanden das mega. Es haben einfach wenig Leute gekauft. Und jetzt im Nachhinein fragen ständig Leute, warum wir das nicht mehr haben. Und ich habe jetzt schon auch das Feedback bekommen, dass sie halt jetzt super viel produziert, weil die Leute im Online-Shop dann doch kaufen. Also im Prinzip ist das wieder so der Switch, dann durch die stationäre Sichtbarkeit ja einfach die Werbung bekommen und dann bestellen die Leute halt nachher online, was ja auch okay ist, aber so hat das Label ja trotzdem dadurch was gewonnen.
Absolut. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, ne? Was das unabhängig jetzt von dem Verkaufsplatz für eine, was man so im Fachjargon ja auch Käuferreichweite dann nennt, ne? Also man bietet seine Ware an eine sehr viel größere Gruppe an Menschen an und schafft es, die zu erreichen und es bleibt im Kopf. Und auch wenn die Kaufentscheidung jetzt in dem Moment nicht fällt, was natürlich schade ist jetzt, ich sag mal, weil es da zu keiner Kaufentscheidung kommt, ist es ja anscheinend, so wie du sagst, trotzdem, ne, mit Nachwirkung, mit Nachwehen quasi, dass die Leute sich trotzdem erinnern. Denn man muss sagen, jeder Touchpoint ist ein Touchpoint, ja. Also jeder Kontakt, den eine Person mit einem Produkt hat, ist ein Kontakt mehr. Und das ist natürlich eine super schöne Art und Weise, an diese Leute eben ranzukommen, die vielleicht auch, muss man sagen, jetzt auf Instagram und Ähnlichem nicht unterwegs sind, ja, oder in die Bubble noch nicht reingerutscht sind. Ja? Das passiert ja auch manchmal. Vielleicht können wir jetzt am Ende noch einmal, da haben wir ja schon am Anfang kurz geteasert, also im Rahmen der H&H-Messe, die dieses Jahr im März stattfindet, treffen wir uns ja alle in Köln, worauf wir uns schon sehr, sehr freuen, nämlich uns auch, also Nelly habe ich schon in Reality gesehen, aber Wiebke dich noch nicht und viele andere auch nicht, darauf freue ich mich sehr. Und wir haben uns ja gemeinsam entschlossen, ein kleines Netzwerk-Event zu schmeißen bei dir in den Räumlichkeiten. Und was wir sagen können ist, also es wird Snacks und Getränke geben, es gibt kleine tolle Kreativstationen und es gibt eben die Möglichkeit, und das betonen wir ja auch immer wieder hier auch im Podcast, man kann netzwerken, 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 netzwerken. Wir laden euch alle dazu ein, vorbeizukommen. Es gibt noch ein paar Tickets und vielleicht wird es auch noch ein paar Tickets an der Abendkasse geben, aber schaut mal vorbei, ob es noch Ticket gibt, kommt gerne vorbei. Kontakte, das ist genau das. Ich habe eben schon über Kontakte gesprochen. Die Kontakte, die man auf solchen Abenden knüpfen kann oder die man generell knüpfen kann, auch wenn die vielleicht in der Sekunde einem jetzt erstmal vielleicht auch dann jetzt nicht direkt was zurückgeben, sondern man hat den Kontakt gemacht auf lange Sicht. Ich glaube, das könnt ihr bestätigen. Bringen Kontakte immer irgendetwas, ne? Weil immer irgendwann mal der Moment kommt, wo man sich entsinnt und sich denkt, auf dem Netzwerkevent bei unter Freunden und Herz und Knall, weißt du noch, da habe ich die und die kennengelernt und da schlägt man die Brücke und kann den Kontakt wunderbar nutzen. Deswegen jede Chance zu netzwerken sollte man wahrnehmen und in dem Rahmen mit so vielen wunderbaren, kreativen Gründerinnen und Frauen, die dort vorbeischauen, wird das sowieso, ich sag mal, ein Selbstläufer, oder?
Das glaube ich auch.
Das glaube ich auch. Also, ich würde damit sagen, wir verabschieden uns jetzt hier aus dem Podcast mit der Wiebke.
Und heute war es ein Podcast auf jeden Fall.
Podcast, also ein Podcast mit uns drei Grazien hier. Und wir freuen uns auf euch in Köln. Vielen lieben Dank, dass du uns heute besucht hast, Wiebke. Wir verabschieden uns damit, wünschen euch alles Gute für die nächsten Wochen. Lasst uns gerne ein paar Herzchen da oder ein Abo. Bewertet uns, wir freuen uns immer auf Instagram, bei Spotify oder allen anderen Plattformen, auf denen ihr uns findet. Wir hören uns, macht's gut. Ciao.
Tschüss, ich freue mich auf euch.